Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber, auch wenn es manchmal wehtut. Wir, das sind
Uni Balzert,
Marc Posthaus
und Andreas Bolle. Ja, ich möchte mit euch über 10.000 Zuschauer im Stadion am Zoo und die Langeweile im Bundesliga-Fußball sprechen. Die Bundesliga ist stinklangweilig, die erste Liga, oder?
Ja, ich habe jetzt gar nicht an die Bundesliga gedacht, aber das ist ein Zeichen dafür, dass es langweilig ist wahrscheinlich, ja.
Dass du gar nicht dran gedacht hast.
Ja, dass ich nicht dran gedacht
habe. Ja, wir treffen uns ja morgens vor dem Podcast und sprechen über Fußball, aber die Bundesliga hat keiner erwähnt.
Nee, wir haben jetzt vorher im Vorfeld ein bisschen gequatscht und über Bundesliga haben wir nicht gesprochen.
Ich habe einen schönen Kommentar von Micky Beisenherz gelesen, die Bundesliga ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt worden, weil alles ist jetzt so, wie es eigentlich immer gewesen ist. Alle Konkurrenten der Bayern patzen irgendwie, Leipzig, Dortmund, Leverkusen auf verschiedene Art und Weise und die Bayern gewinnen einfach mal dreckig 1-0 am Millerntor.
Na, das ist ein super Tor, ne?
Also, ja, und das nicht unbekannte Fachmagazin Kicker hat eine Online-Umfrage gestartet, was denn die bessere Liga, dann haben alle die, ja nicht alle, aber große, große Mehrheit hat für die zweite Liga
gestimmt. Zweite Bundesliga,
ja. Und gestern sah es ja auch aus, also vor den Sonntagsspielen, als wäre das auch ein wirklich sehr torarmer Spieltag in der Bundesliga. Und dann denkt man auch immer, ja, das ist ja nicht so doll. Gell? Also die Leverkusen liegt schon so weit zurück. Stuttgart ist eigentlich schon raus aus der Verlosung. Leipzig tut sich schwer mit Verletzungsproblemen. Und irgendwie hat man das Gefühl, alle sind im Kopf immer nur bei Champions League, Europa League und irgendwas League, Conference Cup. Auch die Heidenheimer, die gewinnen da europaweit Heidenheim, muss man überlegen, gewinnt in Edinburgh. Ja, da waren sie auch noch nicht, glaube ich. Aber und irgendwie läuft das dann in der Bundesliga dann nicht so. Dann ist dann irgendwie Alltag und der Alltag ist grau. Und den grauen Alltag, den erleben wir ja auch in der Regionalliga. Aber manchmal gibt es auch Feiertage, so wie gestern. Hat Spaß gemacht, trotz der Niederlage, oder?
Sehr viel Spaß gemacht, weil man auch einfach in so ein Spiel reingeht und weiß, dass es jetzt leider nicht die Regel ist, dass mal 9.000 oder 10.000 Zuschauer da sind. Ich habe mal dann gestern Abend, nachdem ich mit allen Arbeiten fertig war, so ein bisschen gerechnet und dann muss man von den 9.400 Zuschauern natürlich ungefähr die Hälfte aus Duisburg abziehen und dann kann man die Zahl nochmal, durch drei teilen und dann kommt man ungefähr auf die Zuschauerzahl, die der WSV dann wahrscheinlich gegen Gütersloh in 3 Wochen beim Heimspiel haben wird, so um die 1.500. Das ist sehr traurig, aber es ist eben die bittere Realität.
Aber war schon beeindruckend.
Also ja, absolut.
Wenn Stadion, ich sage immer, ab 5.000 Zuschauern und dann gut gefüllte Kopftribünen auf beiden Seiten, dann hast du ein richtiges Fußballstadion. Und das hatten wir ja früher nicht mit der Radrennbahn, das muss man nur auch sagen. Da muss das Ding ja schon rappelvoll sein. Die Duisburger, da ist schon imposant, wenn die Kurve war voll, die Südkurve. Und sogar die Öhrchen waren zum Teil besetzt, die berühmten Öhrchen. Und das ist schon eine Wand und das macht auch Duisburg halt auch stark. Also nicht mal abgesehen davon von der Qualität des Kaders und der Mannschaft im MSV Duisburg, so 4.000-5.000 Leute zu einem Auswärtsspiel mitbringen, das hat schon was.
Auf jeden Fall, ich glaube, das macht auch den Spielern riesig Spaß. Also nicht nur den Duisburgern, sondern auch den WSV-Spielern. War ja eine sehr junge Mannschaft, die auf dem Platz stand. Also viele haben, glaube ich, vor so einer Kulisse noch nicht gespielt. Aber ich glaube, weil du sagst, das macht die stark. Also die Körpersprache der Duisburger Spieler nach dem 1-1-Ausgleich war dann, als sie den Anschluss gemacht haben, sah man, dass die Spieler von Duisburg so nach dem Motto, weil sie vielleicht auch die Saison schon einige Male zum Ende hin die Spiele für sich entschieden haben, die glauben dran bis zum Ende. Also die haben es einige Male schon vorgemacht. Und die Körpersprache war halt so, die bekommen den Ausgleich und dann ist Anschluss in der Mitte und dann pushen die sich nochmal gegenseitig und am Ende machen sie dann auch der 2-1 und gewinnen die Spiele.
Es ist schon so, dass es gewisse Parallelen mit Alemannia Aachen aus der Vorsaison gibt, weil Alemannia Aachen hatte eine ähnlich gute... Preußen-Münster fand ich sogar noch eine Ecke stärker, als sie aufgestiegen sind. Aber Aachen hat halt auch viel von Mentalität, natürlich auch von seiner Qualität gelebt und immer mit der Prämisse, wir können dieses Spiel noch drehen, gewinnen. Und Duisburg hat jetzt auch schon einige knappe Siege eingefahren und die lassen dich dann möglicherweise am Ende aufsteigen. Und ich bin überzeugt davon, dass der MSV am Ende ganz oben steht, weil er eben auch diese Fanbasis hat und das war gestern schon relativ beeindruckend. Wobei man natürlich auch sagen muss, Duisburg kommt, es ist ein jahrelanger Zweitligist gewesen, dritte Liga, die haben natürlich diese Fanbase und ich glaube, viele Fans freuen sich einfach, dass man jetzt mal Auswärtsspiele vor der Tür hat. Natürlich hätte man sich die Viertklassigkeit gerne erspart, aber in der zweiten und dritten Liga musst du immer viel fahren. Und dann stehst du jetzt einfach auch mal oben. Und es ist ein Gefühl, was viele Duisburger Fans in den letzten Jahren einfach nicht gekannt haben. Das ist ein
Unterschied, ob man nach Aue fahren muss als Duisburger oder dann mal kurz nach Wuppertal.
Ja, Stichwort Rot-Weiß Essen gestern mit 250 Mann nur in Aue gewesen.
Wer schon mal nach Aue verloren, ne?
2-1 verloren, klar, ne? Aber es ist halt
relativ weit. Wer schon mal nach Aue gefahren ist, der weiß, was los ist. Da ist eine ganz schöne Ecke da hinten raus. Und ja, natürlich 2-1 für MSV Duisburg gegen den WSV. WSV, ich habe vor dem Spiel mit einigen Leuten gesprochen und alle haben so gesagt, oh, hoffentlich wird das heute nicht so böse. Also da waren einige schon sehr zufrieden, wenn es in Richtung Unentschieden oder knapper Niederlage geht vor dem Spiel. Die Meinung habe ich auch geteilt, weil es hätte natürlich passieren können, dass vor der Kulisse, in dem Rahmen, auf dem gut bespielbaren, sehr gut bespielbaren Platz, die stärkere Mannschaft sich durchsetzt und dann so ein gewisses Spielrausch entwickelt. Aber es ist nicht passiert, weil der WSV gut dagegen gehalten hat. Vor allem in der Anfangsphase hat man das Gefühl gehabt, haben einen richtigen Ansatz, um auch den MSV zu beeindrucken. Und am Ende hat es eigentlich an zwei Situationen, man haben den Ausschlag gegeben. Zwei mehr oder weniger Fehlerketten oder auch individuelle Fehler, die dann dazu geführt haben, dass eben das Pünktchen nicht in Wuppertal geblieben ist. Also zwischendurch hatten wir auch mal auf der Tribüne so eine Vorstellung, es läuft vielleicht so wie in Bochum, wo Leverkusen eigentlich als haushoher Favorit hinfährt. Bochum hat bisher nichts gerissen, liegt zurück. Aber irgendwie machen sie noch den Ausgleichstreffer. Und das hat man auch gesagt. Wir brauchen eine Situation, solange Duisburg da nicht die 2-0 macht.
Also du meinst wahrscheinlich die Gegentore, Andreas, ne?
Ja.
Also das sind natürlich, die Gegentore sind immer ausschlaggebend im Endeffekt, natürlich. Aber ich finde, wenn man sich die beiden Gegentore anguckt, bei dem ersten muss man dann auch mal dem Passgebern ein Lob zollen, finde ich, weil der Pass ist Weltklasse. Also auch in der vierten Liga kannst du einen Weltklasse-Pass spielen und ich finde, der Pass ist wirklich überragend. Also da kann man auch so den Abwehrspielern kann man natürlich die Fehlerquellen aufzeigen, aber man muss auch mal den Offensivspieler loben für den Pass, finde ich. Bei dir, ja. Und auch die Art und Weise, wie der Torschütze dann im Endeffekt vollendet, weil der berührt den nur ganz leicht und der Ball geht dann dahin in die lange Ecke.
Und so ist er unhaltbar für Wotzenjak.
Ja. Ganz klar, da kann er nichts machen. Also da, finde ich, muss man dann auch wirklich mal loben. Beim zweiten Gegentor finde ich total vermeidbar. Ich finde, da muss die Flanke verhindert werden. Gembalis muss in der Mitte meiner Meinung nach ein bisschen wacher sein und enger am Mann stehen. Und Wozniak ist ja, glaube ich, auch schon thematisiert worden. Sah jetzt auch nicht ganz unschuldig an der Geschichte aus, aber gut, Fehler passieren, ist schade. Der WSV hat ein gutes Spiel gemacht, hat im Endeffekt knapp verloren. Aber ich glaube, so ein Punkt wäre schon drin gewesen.
Aber Uni, jetzt kommt wieder das Institut für Besserwisserei.
Ja.
Das sind wir ja.
Ja, aber das sind wir.
Und
ja.
Dann erzähle ich jetzt wieder die gleiche Geschichte, die ich vor ein paar Podcasts schon mal erzählt habe. Wann machen Verteidiger Tore? Und es ist ganz, ganz oft, dass es nach einer Ecke ist, die eigentlich abgewehrt zu sein scheint, bleibt so ein Kerl wie der Herr Hahn, der wirklich ein erfahrener Drittliga-Regionalliga-Spieler mit Stationen Essen, Münster, sonst woher, der bleibt in der Offensive. Und was machen sie? Den vergessen sie, dass der Innenverteidiger bei der Ecke, wenn die Ecke gespielt wird, ist klar, dann ist die Zuordnung klar, der Innenverteidiger zu Innenverteidiger, groß zu groß und klein zu klein. Aber wenn die zweite Welle kommt, vergessen die Herrschaften, dass der... Ich erinnere mich an ein Kopfballtor von Schwers, wo dann plötzlich alle denken, was macht der denn noch da vorne? Ja, der ist bei der Ecke stehen geblieben. Oder Jonathan Tah macht die Dinger immer wieder. Der erste Ecke, die wird abgewehrt, dann wird der Ball auf die Seite, dann kommt die zweite Flanke und der zweite Flanke wundert man sich, wo
die oft zitierte zweite Welle. Ja, aber es ist natürlich so, die Abwehrspieler, die gucken auf den Ball und im Rücken wird dann der Gegenspieler so ein bisschen vergessen.
Aber der wird vergessen, weil man ihn gar nicht mehr da vermutet. Man denkt irgendwie, der ist ja wieder zurückgelaufen oder so.
Ja, das glaube ich jetzt nicht, aber es ist einfach, glaube ich, so, dass du zum Ball guckst und dann eine Sekunde pennst und dann ist es passiert.
Aber achte mal auf dieses Muster. Diese Tore fallen meistens in der zweiten Welle, weil der große Innenverteidiger, Rüdiger ist auch so ein Spezialist für solche Dinge. Ja. Der bleibt einfach vorne, weil er hinten weiß, hinten ist die Absicherung. Aber gut, das sind so Fehler, aber entscheidende. Mhm. Und wir hatten natürlich auch eine beeindruckende Kulisse. Also für Wuppertaler Spieler war das wahrscheinlich eine Premiere, vor 10.000 Zuschauern zu spielen. Ich würde mal behaupten, Levin Müller
Dilan Demir.
Dilan Demir haben
bei Sprockhövel und bei Schermbeck gespielt, vor maximal vielleicht mal 500, 150. Ja, 500 ist schon hochgegriffen, ja. Aber kommen halt aus der Oberliga. Der WSV hatte gestern auch eine sehr, sehr junge Mannschaft, ja, auf dem Platz. Und wenn man mal das Positive rauszieht, dann wäre mit gestern mit etwas Spielglück. Reck hat ja auch noch die super Chance gegen den Braune Gutheld von Duisburg. Dann wäre sicher auch bestimmt ein Punkt möglich gewesen. Und dieses 1:1 in der Phase hatte sich nicht zwingend angedeutet, war aber auch nicht komplett unverdient, weil von Duisburg auch wenig im zweiten Durchgang kam, was dann auch wieder mit dem WSV und seiner Leistung zu tun hat. Und deswegen muss man das Positive sehen. Und die haben das gestern trotz ihrer jungen Mannschaft gegen eine Mannschaft mit hoher Qualität, mit vielen Fans im Rücken, ordentlich gemacht.
Du hast jetzt zwei Namen genannt. Man darf auch Zeyas nicht vergessen, der in der Vergangenheit jetzt auch nicht so hochklassig gespielt hat, finde ich. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, Munsters hat ja das erste Mal nach langer Zeit wieder von Anfang an gespielt. Das ist ja genau. Mhm. Und der hat im zentralen Mittelfeld gespielt, genau, glaube ich. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, in so einem Spiel dann vor so einer Kulisse nach so einer langen Verletzung auch wieder reinzukommen.
Das war die erste Startelf-Nominierung, ja, von Jupp Münsters. Er hat ja gegen Krai, ist er das erste Mal überhaupt eingewechselt worden, weil er lange mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und wo wir immer beim Stichwort Mut sind und der Trainer sagt, er ist ein mutiger Trainer und will auch mutigen Fußball spielen. Ich finde, er hat auch eine mutige Entscheidung getroffen, indem er zwei relativ unerfahrene Außenverteidiger aufgeboten hat, indem er auf der Doppelsechs neben Bilogrewitsch eben ein Spieler wie Jupp Münsters gebracht hat, der gar nicht über die Spielpraxis verfügt hat. Und das fand ich bemerkenswert mutig und das hat sich auch in gewisser Weise ausgezahlt.
Und ich finde, das ist auch jetzt die Chance des WSV. Man hat einen neuen Trainer verpflichtet, ist ein junger Trainer, der aber wirklich, wie du sagst, Mut ist das richtige Wort. Ich hoffe, er bleibt dabei, er vertraut den Spielern, sind junge Spieler, die dürfen auch Fehler machen. Natürlich ist hier die Tabellensituation ziemlich prekär, das muss man sagen, eigentlich ist der WSV mehr oder weniger verdammt, jetzt in den nächsten Wochen wirklich Punkte zu machen. Aber du holst nicht Punkte, indem du Angsthasenfußball spielst, sondern indem du mutig bist. Und in dem Spiel gegen Duisburg ist es natürlich so gewesen, du hast im Endeffekt in Anführungsstrichen jetzt auch nicht so viel zu verlieren, weil du gegen einen absoluten Top-Favoriten spielst. Die nächsten Spiele bist du jetzt nicht unbedingt favorisiert, aber das sind Spiele, wo man eigentlich erwartet, dass der WSV punktet. In Lotte, glaube ich, jetzt am Wochenende.
Ja, nee, übernächste Pokal.
Ach so, Entschuldigung,
jetzt ist Pokal, erstmal Pokal, genau, in Oberhausen, übernächste
aber,
Woche.
Aber ich finde einfach, dieser Mut des Trainers, der sollte sich auf die Mannschaft übertragen und dann hoffe ich, dass
zwei Sachen dazu. Lotte, ja, bist du nicht unbedingt der Favorit, wobei die ihre beste Phase auch hinter sich haben. Aber danach kommen Gütersloh zu Hause und Türkspor Dortmund zu Hause. Und da müssen einfach 6 Punkte her. Gaetano Manno hat Donnerstag auf der Pressekonferenz, Freitag war es, gefordert, dass man vor der Winterpause auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht. Und aus meiner Sicht ist das
keine Weihnachtsfeier.
Ja, ob es die dann gibt oder nicht. Aber das ist für mich kein unrealistisches Szenario. Und nochmal zurück zum Thema Leidenschaft. Die ersten 20 Minuten waren richtig gut vom WSV. Die waren bissig. Ich hätte gerne Mäuschen gespielt bei Tyrallas Ansprache in der Kabine. Weil er die Jungs, glaube ich, richtig heiß gemacht hat. Und das muss jetzt das Level sein in Sachen Leidenschaft, Mentalität, Zweikampfstärke. Das muss das Level sein, was der WSV jetzt aufbringen muss. In Oberhausen, in Lotte, gegen Gütersloh, gegen Türkspor Dortmund. Und dann werden wir hier vielleicht kurz vor Weihnachten sitzen und die Situation ist nicht mehr
vielleicht
so prekär wie jetzt.
Vielleicht gibt es ja noch am grünen Tisch vom Verband noch 3 Punkte als Weihnachtsgeschenk.
Ein Weihnachtsgeschenk, ja. Ja. Weiß man halt noch nicht.
Aber das eine hat mit dem anderen jetzt so nichts zu tun. Natürlich wäre es schön, wenn man 3 Punkte mehr hätte aufgrund des Uerdingen-Spiels. Aber das, was du gesagt hast, Marc, kann ich nur unterstreichen. Also man muss gucken, dass man diese Dinge jetzt beibehält und nicht wieder in alte Muster verfällt.
Ja, unterm Strich war es jetzt sicherlich nicht ein überragendes Fußballspiel. Nee. Auch in der Regionalliga habe ich schon bessere Spiele gesehen, viele bessere Spiele gesehen. Aber es hat natürlich von der Spannung gelebt und dass der WSV halt die Fehler auch minimiert hat. Also es gab noch 2-3 gute Chancen für Duisburg, aber das war es dann auch. Und da muss man jetzt aufbauen. Aber jetzt zum Beispiel fürs Pokalspiel Sonntag in Oberhausen, da hat der Trainer natürlich etliche Möglichkeiten. Und das Hagemann-Krümm dürfen spielen.
Darms
könnte wieder.
Terrazino ist wieder
soweit. Terrazino hat eigentlich gezeigt in seinem Kurzeinsatz, er hat sofort gute Zehen gehabt. Hat
super Elfmeter übrigens gestern. So schießt du einen Elfmeter mit Selbstvertrauen fest in die Ecke.
Die hat er sich auch in den Zehen vorher geholt, weil er ins Spiel gekommen ist, sofort irgendwie im Spiel war, sofort die Bälle ein bisschen verteilt hat, genau die Position gespielt hat, die er spielen soll. Genau. Und da muss man jetzt abwarten, wie die Mannschaft aussieht. Kann wieder ganz anders sein. Und da muss man dem Trainer halt jetzt wirklich auch ein glückliches Händchen wünschen. Er hat den Torhüter ausgewechselt. Er hat sagt selbst, das ist eine 50-50-Entscheidung gewesen, aber um Impuls zu setzen, dass er da die Spannung drin hält, alle mitnimmt. Und dann hat der WSV Potenzial. Denn wenn man sieht, wer alles nicht gespielt hat gegen Duisburg, und wie wichtig jetzt zum Beispiel vielleicht auch ein Kevin Hagemann gewesen wäre, der bei dieser Stimmung, bei dieser Atmosphäre vielleicht auch mal den Gegner halt eben dazu zwingt zu faulen, gelbe Karten zu ziehen, einen Freistoß zu holen oder einen Krüm, der im Mittelfeld mit aufräumt.
Und der ist auch aus der Regionalliga Nordost einige hitzige Duelle mit größerer Kulisse. Der hat auch schon ein bisschen Erfahrung trotz seines jungen Alters und hat bei Lok Leipzig auch vor vielen Zuschauern gespielt. Das hätte schon
wie gesagt, auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem, natürlich. Also es ist für den Trainer auf jeden Fall gut, wenn er diese Optionen hat, mehr Optionen hat, und mit den gerade genannten Spielern hat er definitiv mehr Optionen. Es darf nur kein Selbstläufer sein, dass die, weil sie jetzt frei sind, auch wieder auf jeden Fall wieder spielen. Auch die müssen sich anbieten, und natürlich ist Hagemann ein wichtiger Spieler, Grimm ist auch ein guter Spieler, aber man kann auch im Grunde genommen das honorieren, was die Jungs jetzt am Sonntag auf den Platz gebracht haben, dass das Rennen offen ist. Und ich finde, die eine Sache ist, dass der Trainer natürlich dann auch auf Leistungen guckt und dementsprechend honoriert. Die andere Sache ist aber auch, die Spieler, wie in dem Fall die beiden Keeper, das war ja keine einfache Entscheidung, den Torwart rauszunehmen, der eigentlich gut gespielt hat. Davor bei Wozniak war es ja genau so ähnlich. Aber auch die Spieler müssen bereit sein, solche harten Entscheidungen hinzunehmen und sich dann weiterhin anzubieten. Das gehört jetzt dazu, finde ich. Also nur, dass der Trainer vorgibt und macht, reicht nicht. Die Spieler sind auch mit in der Verantwortung. Und dann muss man auch akzeptieren, wenn man draußen sitzt, mal ein Spiel oder zwei Spiele und sich anbieten.
100%. Das ist das. Und ich finde, Sonntag, wenn man auf den Terminkalender schaut, jetzt Oberhausen auswärts, kommt dieses Spiel zur richtigen Zeit, weil du hast da nicht den Druck, gewinnen zu müssen, weil du tabellarisch unten drin stehst. Es ist nochmal was anderes, so ein Pokalspiel. Du fährst da nicht unbedingt als Favoritin. Klar wäre es schön,
es geht
wenn du dieses Halbfinale vielleicht dann gegen Rot-Weiß Essen hast.
Eine
natürlich
geht's
auch um Geld. Und trotzdem das wissen die ja alle.
Der Verein weiß und die Spieler wissen es auch.
Aber es geht doch um die Köpfe der Spieler. Ja. Wenn ich mich in den Kopf eines Spielers versuche hineinzuversetzen, dann ist so ein Pokalspiel in Oberhausen einfacher als jetzt ein Ligaspiel zu Hause gegen Gütersloh, weil da stehst du noch viel massiver unter Druck. Du kannst, ich will nicht sagen, dass du frei aufspielen kannst, und du kannst auch am Sonntag positiv überraschen, denn auch Rot-Weiß Oberhausen ist nicht die Mannschaft. Aber es ist für den Spielerkopf einfacher, im Pokal zu spielen als in der Liga.
Sagen wir mal, das müsste Motivation genug sein, für alle Spieler sich vorzustellen, es kommt nochmal ein Spiel wie gegen MSV. Es kommt nochmal ein Stadion mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl.
Im Grunde genommen ist es ja so, es wird am Sonntag einen Sieger geben. Es gibt keinen Unentschieden. Es geht darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Also sind es auch super Voraussetzungen, aber um zu so einem Pokalspiel zu fahren nach Oberhausen.
So, was erwarten wir oder wünschen wir uns vom neuen Trainer? Also ich vor allem, dass er Stabilität da reinbringt. Also diese Ausreißer nach unten, diese 0-5, 1-5, weiß der Teufel, was war alles noch, der WSV noch kassiert hat, das muss wirklich ein Ende haben, weil das kann nicht, darf sich jetzt nicht 3-4 Mal wiederholen. Dann steigst du ab, dann geht die Moral verloren, dann gehen die Zuschauer verloren. Und das ist vielleicht das Einzige, was man René Klingbeil vorwerfen konnte, dass er diese Stabilität nicht geschaffen hat, dass immer wieder diese wahnsinnigen Ausreißer, wo die Mannschaft wegkippt, dass er ein guter Trainer ist, hat er vielleicht jetzt schon gezeigt, bei Hessen Kassel kommt er hin und die gewinnen 1-0, wo haben sie gespielt?
In Trier. Gegen Damian Macheta.
Macheta, der offensichtlich ganz gut zuschlägt als Torjäger.
Ja, war länger verletzt, aber seitdem er wieder spielt, trifft er auch.
Ja, und der Klingbeil hat einen guten Einstand. Wünschen wir ihm auch, dass das klappt. Mit, vielleicht passt es da auch besser. Ist eine andere Situation.
Ist nicht kämpft so weit,
aber,
ne?
Von, kämpft von aber auch gegen Abstand. Ja, das ist wirklich eine, ja, es ist eine Problematik, wenn ja, man klar. irgendwo. Da hatte ich schon vorher das Gefühl, das ist sehr weit. Und wenn du ein Wuppertaler als Trainer alleine bist, dann bist du auch alleine. Der kann ja nicht jeden Abend mit den Spielern um die Häuser ziehen.
Also, hat er ja vielleicht
nein, gemacht. Nein, also Klingbeil ist bestimmt auch ein guter Trainer. Um Gottes Willen, der ist jetzt entlassen worden. Das ist anderen auch passiert. Aber ich glaube, so als Typ passt der Tyrella besser hierhin irgendwie.
100%.
Also, weil der einfach so ein bisschen mutiger ist, finde ich. Ich fand, Klingbeil hat sehr großen Wert auf Defensivarbeit, auf körperliche Fitness, was alles wichtig ist, extrem wichtig. Aber irgendwie wurde so das eigene Fußballspiel so ein bisschen vergessen. Und Tyrella ist, was das angeht, glaube ich, so ein bisschen mutiger und pusht die Spieler auch mehr. Aber auch die Spieler stehen in der Verantwortung. Nur ein neuer Trainer wird es nicht hinkriegen.
Ich habe Samstag erstmals länger mit Sebastian Tyrella gesprochen und mich hat er abgeholt. Und mit seiner
Ansprache, wie er... Dann stellt er dich vielleicht auf jetzt.
Nee, mich muss er nicht aufstellen. Ich habe andere Aufgaben, aber ich fand es gut, wie er es angegangen ist. Und ich habe auch mit ein paar Spielern gesprochen, die auch schon unter ihm gespielt haben. Und die sind auch total von diesem Mann überzeugt. Und auch diese Demission bei Türkspor Dortmund war in gewisser Weise schon ein bisschen fragwürdig. Weil
nicht nachvollziehbar.
Man muss mal schauen... woher Türkspor Dortmund gekommen ist und was genau. er mit Türkspor Dortmund geleistet hat. Deswegen bin ich jetzt, Stand heute, froh, dass er da ist. Und was ich mir wünsche, du hast ja eben gefragt, das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass die Mannschaft mit dem Herz immer auf dem Platz steht, wie sie es gestern halt auch insbesondere in den ersten 20, 25 Minuten gezeigt hat. Sie soll einfach ein ebenbürtiger Gegner sein und nicht mehr, so wie du richtig sagst, Andreas, diese Ausreißer nach unten haben.
Fan auf beiden Seiten, haben wir da ein bisschen Geld verbrannt mit Pyro. Ansonsten war es natürlich stark, sowohl auf der WSV-Seite, die Unterstützung halt auch zahlenmäßig, als auch beim MSV. Wie gesagt, wenn sie das Pyro weglassen und den DFB nicht noch füttern, dann ist es optimal. Aber es hat auch gezeigt, dass die WSV-Fans halt ein Faktor sind. Und das, jetzt geht es wirklich darum, die Saison zu überstehen. Also das ist ganz klar, vielleicht im Pokal noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und wäre schön, wenn auch ein paar mit nach Oberhausen fahren und beim nächsten Heimspiel halt eben auch den WSV weiter unterstützen. Denn man sieht, sie wollen, sie können vielleicht nicht immer das, was sie wollen, aber es ist vor allem die Erkenntnis, man muss da irgendwie durch. Man muss irgendwie durch diese Saison durch. Es gibt eigentlich keine Übermannschaften. Selbst der MSV ist schlagbar vom WSV an einem guten Tag. Aber da muss natürlich alles zusammenpassen. Und da gehören die Fans auch dazu. Und das macht dann wieder eine spannende Saison aus. Jetzt komme ich wieder zurück ganz zum Anfang. Also lieber eine spannende Saison als irgendwie so was Nichtssagendes. Also nichtssagend heißt irgendwo rumkrebsen und so. Das ist vielleicht auch nicht so.
Nervlich.
Wärst du lieber auf dem achten Platz und im Niemandsland?
Ja, also der WSV wäre lieber auf dem achten Platz.
Ich bin ja jetzt in der Hauptverantwortung da für den WSV auch unterwegs als Reporter und beim Kronberger SC und beide stehen irgendwo da, wo es nicht so schön ist und wo einem jetzt ein ungemütlicher Winter bevorsteht und mir reicht es eigentlich, wenn das Wetter schlecht ist, muss nicht noch der Tabellenplatz halt in gewisser Weise auch schlecht sein. Insofern würde ich mir eigentlich, dann bin ich ja noch Schalke-Fan, wir wissen das, würde ich mir eigentlich überall irgendwo eine ruhigere Saison wünschen.
Aber ja, Schalke hat ja wenn man danach Ball, geht, ne? Dann war das ja wieder ein rabenschwarzes Wochenende. Das war ja irgendwie stille Tage des Gedenkens, sage ich immer. Im November.
Ja, das Wochenende war wirklich nicht schön, aber ich meine, also, die ganze Welt hat sich ja verändert seit dem letzten Podcast.
Da sind viele stille Tage des Gedenkens.
Auf jeden Fall, also was alles passiert ist im Laufe der letzten Woche.
Ist das
wie gesagt,
harmlos,
die Welt ist eine andere und dieses Wochenende hat sich dieser letzten Woche irgendwie so ein bisschen...
Also viele Sonnenschein, Strahlen in unser Herz hat es eigentlich nicht gegeben. Nee. Ich habe vielleicht eine kleine Ausnahme, 1. FC Köln, da gibt es die Up and Downs, das ist aber nicht von mir, das Zitat. Aber Downs hat dann 90+4 dann den 1. FC Köln wieder in eine Region geschossen, wo man wieder über Aufstieg nachdenken kann. Ist unglaublich.
So schnell geht das. Wie früher in der Bundesliga, ne? Entweder Abstieg oder UEFA Cup.
6 Punkte, glaube ich, bis zum 12. Tabellenplatz, das ist Darmstadt irgendwo. Mhm. Unvorstellbar, die hängen alle zusammen und das ist eine riesen Liga. Also tut mir leid, da kommt die Bundesliga nicht mit, denn unser Tipp Leipzig, ich glaube, das können wir fast schon irgendwie.
Ja, wir hatten ja, glaube ich, gesagt, wer wird Erster nach Bayern? Und da hatten wir Leipzig.
Ach so, so gesagt. Ja, ich glaube einfach, die lassen zu viele Körner und dann gibt es Verletzte und dann gibt es Spieler, die nicht zu ersetzen, wie ich sage, wie Simmons und ja, ja. Da fehlt was im Mittelfeld.
Aber du darfst nicht vergessen, die haben auch gegen Gladbach gespielt. Ne? Ja, also genau, das ist natürlich auch eine Hausnummer. Ne?
Und ja,
Gladbach
0-0.
Genau. Ja, und Gladbach hätte in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore machen können. Okay, in der zweiten Halbzeit waren die Leipziger dann besser. Am Ende haben sich, glaube ich,
war in Ordnung.
Unentschieden.
Für Gladbach gut.
Für Gladbach in Ordnung, ja.
Aber sieht doch schon verdammt nach dem Alleingang von den Bayern.
Ja, sieht so aus.
Einfach diese Konstanz haben, die anderen nicht haben.
Die spielen auch den besten Fußball, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ist nicht so, dass die haben zwar nur 1-0 gewonnen in St. Pauli, aber wenn man... Ja, reicht. Und wenn man die anderen Spiele vorher sieht, die spielen den besten Fußball, haben die besten Spieler. Der neue Trainer macht's gut. Also ich glaube, in der Bundesliga wird die keiner aufhalten. Die Frage ist halt, wie es international weitergeht.
Leverkusen tut sich verdammt schwer, hat jetzt schon 7 Punkte, glaube ich, Rückstand. Also das
weiß ich jetzt nicht genau, ja, aber Leverkusen macht im Moment nicht den stabilen Eindruck, den
Stuttgart letzte Saison hat. Ja. Mit Champions League genug zu tun. Da ist auch, da fehlt dann auch irgendwie die Breite in der Breite.
Hatten ja, aber auch an gestern einen überragenden Gegner. Also ja, Frankfurt ist wirklich
jede Saison gibt es eine Mannschaft, die überperformt, wie man so schön sagt.
Ich finde bei Frankfurt finde ich einfach so beeindruckend, dass die einfach immer wieder ihre besten Spieler verlieren. Und aber einfach immer wieder sehr, sehr, sehr gute Spieler holen oder sie sehr gut entwickeln. In Frankfurt wird einfach ein toller Job gemacht.
Aber das ist doch mit Leipzig genauso. Ich glaube, die haben einen Transferüberschuss in den letzten Jahren von 500 Millionen. Wird die alles schon verloren?
Ja, aber wenn wir bei dem Thema sind, muss man auch bei Stuttgart auch ganz ehrlich sagen, Stuttgart hat vor die Saison 3 absolute Schlüsselspieler verloren. Ja. Mit Anton, mit Gerassi, mit Ito, glaube ich, der dann nach München gegangen ist. Habe ich noch irgendjemand vergessen? Aber das ist eine komplette Achse, die sie da verloren haben. Und dafür spielt Stuttgart trotzdem meiner Meinung nach sehr ordentlich.
Und tolles Fußballspiel gestern, Stuttgart gegen Frankfurt. Ich habe ein bisschen reingeschaut.
Ja, das war die Ausnahme am Wochenende. Wie gesagt, sonst habe ich so das Gefühl, dass das ziemlich viel Heidenheim und Kiel und
ja. Ich bin bei dir, Andreas. Die zweite Liga ist interessanter.
Und Elversberg ist auf dem Sprung. Ich sag's euch. Dazu weitergeht,
dann haben wir noch. Also ist ja kein Durchmarsch.
Sie sind haben Hannover geschlagen.
Ich würde Horst Steffen gönnen. Den kenne ich noch aus alten Tagen aus Uerdingen. ihm würde ich es gönnen. Für die Bundesliga wird natürlich jetzt nicht so. Prickelt.
Aber Andreas, ich bin bei dir. Zweite Liga ist sehr, sehr interessant. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber jetzt passt es auch wieder ganz gut. FC hat ja Samstag gegen Greuther Fürth gespielt und ich hatte zweite Liga-Ergebnisse nicht verfolgt. War wieder bei einem Freund in Kronenberg und auf einmal hörte ich ein Poltern von unten und dann war klar, ich guckte aufs Handy, 90+4, Damian Downs, 1-0 für den FC Köln. Ich habe nicht die Polizei wegen Ruhestörung gerufen, sondern habe mich in dem Moment natürlich für den FC und für die Leute unten drunter mitgefreut, weil man ja selber einfach auch Fußballfan ist und weiß, wie besonders das ist, in der letzten Minute ein Tor zu erzielen.
Apropos Kronenberg, also geht die Reise doch eher nach unten. 0-3 wird ja nicht... Ich sag mal, die Niederlage war jetzt nicht ganz so überraschend in der Landesliga gegen den Spitzenreiter.
Genau. Also Aufsteiger aus der Bezirksliga, ne?
Ja. Also ich bin überzeugt davon, dass sie einen Durchmarsch machen.
Also ist das so eine typische Mannschaft, die, ich sag mal, wo man dann so nach oben rutscht und dann in vielleicht in Sphären kommt wie Türkspor Dortmund, wo es dann wieder schwierig wird. Also.
Ja, das mag sein, aber ich weiß so ein bisschen, wie es da abläuft. Also die haben sehr gute finanzielle Voraussetzungen. Da spielen unter anderem Spieler, die früher Profis waren, die aus Albanien, aus dem Kosovo kommen. Nicht nur von da, sondern auch natürlich im Düsseldorfer Umfeld, sage ich mal. Und die haben schon eine sehr gute Mannschaft. Die werden definitiv bis zum Ende da oben mit dabei sein. Ich finde, für Kronenberg ist das jetzt kein Beinbruch, gegen diese Mannschaft verloren zu haben. Nur wenn man die letzten 5, 6, 7 Spiele insgesamt sieht, da ist natürlich der Trend nicht gut. Und da hat man zu viele Punkte liegen lassen.
Der CSC hat in den ersten 8 Spielen 2 Spiele verloren. Und seitdem waren jetzt noch 6 Spiele und davon haben sie halt 5 verloren. Also der Trend ist halt nicht positiv.
Wie schwer ist die Verletzung von... Dominik Schäfer?
Man weiß es nicht. Also er selber, habe ich so gehört, geht davon aus, dass er länger ausfällt. Jetzt trainiert Julian Kreil das erste Mal wieder. Ja, er hat ja diese langwierige Hand- und Knieverletzung. Vor Anfang Dezember wird das aber nichts werden. Und insofern stehen Kronberg schon auch nicht nur wettertechnisch ungemütliche Wochen bevor. Jetzt geht's nach Holzheim, die eigentlich bisher in dieser Saison total enttäuscht haben, trotz ihres wirklich überragenden Kaders. Ja, und haben die aber jetzt einen Trainerwechsel gemacht. Gestern 5-1 in Bergisch Borden gewonnen und das bestimmt auch nicht dann vergnügungssteuerpflichtig nach Holzheim zu fahren. Gut ist, dass man noch 5 Punkte Vorsprung hat, aber der Trend ist halt ein bisschen negativ.
Die personelle Situation in Kronberg ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, Gene Baumgartner hat jetzt auch nicht gespielt.
Genau, der hat auch nicht gespielt. Hakan Türkmen ist immer noch verletzt. Das sind ja die beiden, wo man dann schon immer sieht, dass mehr fußballerische Qualität und Erfahrung dann auch auf dem Platz ist. Beim CSC ist einfach so ein bisschen die Problematik, dass in allen Mannschaftsteilen in der Spitze ein bisschen so die Qualität fehlt. Du hast keinen Innenverteidiger, wo du dich immer 90 Minuten drauf verlassen kannst, der den Laden hinten zusammenhält. Das ist alles ordentliche Landesliga-Qualität, aber durch alle Mannschaftsteile zieht sich das so ein bisschen durch. Die haben einen ordentlichen Kader in der Breite, aber in der Spitze fehlt es für mich persönlich da an der einen oder anderen Stelle und ich würde mich freuen, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, im Winter noch auf ein, zwei Positionen nachzujustieren, weil grundsätzlich hat Kronberg definitiv die Qualität, unter die ersten 6, 7 zu kommen, aber die Geschichte ist jetzt natürlich auch gefährlich.
Über die Bezirksliga reden wir besser gar nicht, oder?
Doch, wir können länger über die Bezirksliga reden, dann müssen wir über die Kreisliga gar nicht mehr reden.
Also. Doch, klar, Uni.
Also alle drei Bezirksligisten verlieren. FSV Vohwinkel, TSV Ronsdorf, SSV Germania. Ja, bei SSV Germania war es nicht unbedingt zu erwarten, dass sie einen gewinnen, aber sie haben nicht gewonnen, sie haben verloren. Aber das Ergebnis überrascht.
4-3. Und zumal Uni hat eben vor der Folge schon erzählt, dass er eine Halbzeit da war. Erklär uns du jetzt mal bitte, wie Germania 3 Tore erzählt hat, nach dem, was du aus den ersten 45 Minuten
das erzählt hast. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe nur die ersten 45 Minuten gesehen. Da war es mehr oder weniger ein Spiel auf ein Tor. Also Germania hat sich komplett mit allen 11 Spielern, ja, haben wirklich den Bus geparkt, haben zur Halbzeit 2-0 zurückgelegen. Dann habe ich auf dem Weg zum Auto noch kurz nach der Halbzeit das 3-0 gehört und dann dachte ich, gut, ja, das gut, ist alle durch. Messen also wie Germania dann noch 3 Tore geschossen hat, weiß ich nicht, ist mir ein Rätsel.
Aber es geht, offensichtlich.
Aber man muss natürlich auch sagen, in Wülfrath kann man jetzt auch nicht damit rechnen, dass man da irgendwie einen Punkt oder 3 Punkte mitnimmt, weil Wülfrath ist ganz oben in der Tabelle und das war so ein bisschen Schadensbegrenzung, glaube ich, was sie da betrieben haben. Haben wohl davor die Woche zu Hause gegen ASV Mettmann genauso gespielt, haben da 2-1 gewonnen. Und wenn man auf die Tabelle guckt, ist es für Germania jetzt auch nicht so unmöglich, da in dieser Liga zu bleiben, weil die anderen Mannschaften, die da unten sind, die punkten ja auch nicht.
Also, bin ich komplett bei dir. Und ich finde, wenn man Germanias Ergebnisse vorher gesehen hat und wie man in diesen Negativstrudel geraten ist und Trainerwechsel, dann musste man für diese Spiele gegen ASV Mettmann und Wülfrath das Schlimmste befürchten. Jetzt hat man das eine Spiel gewonnen und das andere knapp 4-3 verloren. Vielleicht hätte man vor 6 Wochen da 2 Rutschen bekommen. Und deswegen müssen wir auch bei Germania einfach das Positive sehen. Die haben jetzt Sonntag ein ultra wichtiges Derby gegen den TSV Ronsdorf, wo Germania auf jeden Fall die Punkte noch viel eher braucht als Ronsdorf auf dem Freudenberg, 14 Uhr. Und danach spielt Germania noch gegen Gräfrath zu Hause und in Türgücü-Felbert. Das heißt, es geht jetzt wie beim WSV darum, jetzt Punkte zu sammeln.
Hamstern
für den kalten Winter.
Nach oben geht dann wahrscheinlich dann doch nichts, weder für den FSV Vohwinkel noch für den TSV Ronsdorf. TSV Ronsdorf auch torreiches Spiel.
Also auch da habe ich die erste Halbzeit gesehen.
Weil
wir haben natürlich mit Union Wuppertal in Ronsdorf zweite gespielt und danach hat die erste von Ronsdorf gespielt. Ich habe auch den Spielbericht von Peter Ritzek gelesen, den kann ich nur komplett unterstreichen. Nach der ersten Halbzeit hat überhaupt nichts auf ein 3-5 hingedeutet, weil Ronsdorf eigentlich das Spiel ganz gut kontrolliert hat, hat 2-1 geführt zur Halbzeit. Man hat gesehen, dass auch Wermelskirchen versucht hat, nach vorne zu spielen, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass Ronsdorf das Spiel gut im Griff hat und auch verdient gewonnen hat. Wie dann im Endeffekt das 3-5 großartig zustande kommt, kann ich mir nicht erklären. Aber wenn man sich den Spielbericht durchliest von Peter, dann ist man informiert. Und Trainer Levering hat ja auch gesagt, das war die schlechteste Halbzeit die Saison. Und das ist wahrscheinlich die Wahrheit.
Weil ja, da waren ja schon ein paar andere Spiele, die
nicht. Wie gut ist, dass Ronsdorf sich auch mal so eine schlechte Halbzeit dann leisten kann.
Tabellarisch
sieht niemand gerne, aber es ist wichtig. Weil
sie zwischendurch mal eine gute Serie hingelegt hat. Gleiche gilt eigentlich für den FSV Vohwinkel. Die haben sich ein Polster geschaffen. Die können sich dann halt auch mal solche Niederlagen leisten.
Das sehe ich komplett anders, weil Vohwinkel mit komplett anderen Erwartungen in die Saison gegangen ist. Und ich finde es sogar sehr schade, dass Vohwinkel jetzt aus den letzten drei Spielen in Türkgücü-Felbert und jetzt in Burg Altendorf verloren hat. Weil wenn man diese Spiele irgendwie 4-6 Punkte holt, dann ist man plötzlich ganz oben dabei. Es ist nicht so, dass Solingen-Wald und Mettmann und Wülfrath so weit weg gewesen
wären.
Nee,
die anderen, diese Mannschaften, die du jetzt genannt hast, die haben auch überraschend Punkte liegen lassen.
Und zum Beispiel ASV Mettmann in Germania.
Genau, oder SFC Wülfrath zu Hause gegen Rot-Weiß.
Gegen Rot-Weiß-Wülfrath, genau. Also,
das ist sehr schade.
Ist schade, aber ich meine, zwischendurch hatte Vohwinkel dann auch noch mal gegen Harzopf zu Hause gewonnen, zwischen diesen beiden Niederlagen. Ja,
letzte Woche.
Genau, letzte Woche.
In der letzten Minute.
Und ja, es ist schade, aber so ist die Realität. Also,
die liebe Konstanz,
genau.
Ja, wenn man die mal hätte, scheint in Wuppertal von den vielen, vielen Mannschaften, die wir so haben, eigentlich nur die Freunde vom Rott, die flotten Rotter, Viktoria Rott, die haben irgendwie eine Konstanz entwickelt. Doch SC Sonnborn eigentlich auch in der
Kreisliga. Und Sonnborn auch, muss man sagen.
Also die beiden
Sonnborn ist auch konstant.
Jugos auch.
Jugos gestern überragendes Spiel gemacht, 2-0 ohne zu spielen,
genau.
Ohne selber zu spielen. gegen den Gegner, der frühzeitig abgesagt
hat. Genau, die haben am Freitag schon abgesagt. Ich habe jetzt vorhin gehört, dass die zweite von 7 auch ihr Spiel am Sonntag abgesagt hat, aber kurzfristig. Und dann frage ich mich, was ist da los? Also weder die erste noch die zweite hat gespielt. Das kann ja nicht sein eigentlich. Dass sie nicht wenigstens eine Mannschaft spielen
lassen.
Ja, irgendwie hört sich das an. Also ich weiß es nicht, aber es ist sehr
unglücklich. Die Fälle haben wir ja auch schon gehabt. Und dann ist dann wieder, wer war in der Tabelle und macht keinen Spaß, wenn plötzlich irgendwelche Punkte, die man schon erobert hat, weg sind und andere haben, ja, das ist ärgerlich dann. Also kann man nur hoffen, dass das dein 7 irgendwie weitergeht, dass das nur ein Betriebsunfall war. Aber wir werden es spätestens am nächsten Wochenende wissen. Ja, wir haben gesagt, Rott und Sonnborn vorne, die anderen lassen so ein bisschen, Jugoslawia vorne. Und die anderen lassen so ein bisschen federn, Uni. Ja. Sollen wir ganz schnell sagen, Union hat 3-0 verloren beim TSV Ronsdorf 2. Das war's schon. Mehr sollten wir gar nicht darüber verlieren.
Ach, also ihr dürft alles wissen, was ihr wissen wollt. Überhaupt gar keine Frage. Aber ich hatte ja auch dem Marc, als es um die Kreisliga A-Berichterstattung geht, meinen Kommentar abgegeben. Also ich bin extrem enttäuscht nach dem gestrigen Spiel, weil wir wiederholt einfach unsere Riesenchancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt haben und gehen dann mit 0-0 in die Halbzeitpause. Natürlich kann man sagen, du hast dann noch 45 Minuten und kannst dann das Spiel für dich entscheiden, ist richtig. Hätten wir auch in der zweiten Halbzeit machen können, weil wir da auch wieder Riesenchancen haben. Aber Ronsdorf ist natürlich dann auch irgendwo so ein bisschen besser ins Spiel gekommen, weil wir es versäumt haben, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Und ich bin einfach der Meinung, wir haben jetzt in die ersten 6 Spiele diese Saison gewonnen. In den letzten 8 Spielen haben wir 5-mal verloren. Und wenn du so eine Bilanz hast, da sind wir so ähnlich wie Kronberg, natürlich in einer anderen Tabellenregion, dann solltest du dir ganz schnell viel größere Ziele abschminken. Und da sind wir jetzt auch. Also
okay, aber es geht am Wochenende weiter. Habt ihr ein interessantes Spiel?
Zu Hause gegen Jugoslawia, genau.
Und haben wir noch andere Spitzenspiele
in der Kreisliga? Ja, Sonnborn spielt gegen Linde. Ich muss sagen, Uni, kurz zur Union, Uni hatte das Wort in seinem Statement auch das Wort blamabel benutzt. Ja, und Uni hat ist ein besonderer Typ. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass er muss schon die zweite Halbzeit heftig gewesen sein. Ich glaube, ihn ärgert einfach besonders, dass sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison zieht, dass man immer viele Torchancen hat, die nicht nutzt und dann am Ende verliert. Ich würde aber gerne noch kurz über Rott sprechen, weil ich mir das auch am Freitagabend angesehen habe und da einfach auch was zu sagen kann. Rott macht einen sehr, sehr, sehr stabilen Eindruck, haben auf Linde gewonnen, ob Linde, wie man immer so schön sagt, und dass Linde auch sehr stark ist, sehr zweikampfstark ist, sehr kompakt agiert und auch vorne Qualitäten hat, das weiß man, das weiß Union auch, weil sie da vor 2 Wochen verloren haben, und da freitagsabends zu gewinnen vor 120 Zuschauern unter Flutlicht, finde ich, ist erneut ein Statement, was Viktoria Rott gesetzt hat. Und deswegen ist das die Mannschaft, an der sich alle momentan orientieren müssen. Und diese Mannschaft gilt es zu schlagen. Die sind jetzt schadlos durch ihre Spitzenspiele, die sie jetzt hatten, gegangen. Und da muss man einfach mal vor der Mannschaft von Josef Hiedroy aktuell den Hut ziehen.
Ja, gehen wir kurz mal auf die Jugendmannschaften des Wuppertaler SV. Die U17 hat die Vorrunde abgeschlossen, hat nochmal ein gutes Spiel geliefert, hat nochmal knapp verloren, 1-0 auf Schalke im Parkstadion. Das heißt, es geht jetzt in eine Runde um den Klassenerhalt, wird jetzt gespielt.
Aber erst im neuen Kalenderjahr, also.
Ist jetzt Pause?
Ja.
Erstmal Pause.
Ja. Lange Pause.
Ja, lange Pause.
Oh, die Jungs,
ja.
Was machen sie so lange?
Ja, das weiß ich
also
auch
als
nicht.
Fußballer wird mir das ganz schön auf die Nerven gehen, wenn mir jetzt einer sagen würde, ihr darfst jetzt im Februar wieder spielen.
Finde ich auch. Also da muss man doch irgendwie, ich meine, die wollen Fußball spielen.
Ja, hat gefühlt was von skandinavischem Fußball wohl im Kalender, ja, dann ja, gespielt ja, und wird und dann alle 3-4 Wochen kannst du mal Europa League oder Conference League zwischendurch spielen und ansonsten hast du gar also, nichts.
Hat auch gefühlt was von Corona, finde ich. Du darfst kein Fußball mehr spielen. Also so schlimm ist es natürlich. Natürlich nicht, aber...
Vielleicht machen sie irgendeine Freundschaft.
Ja, ich hoffe, dass sie irgendwie...
Und die A-Jugend hat 1. FC Mönchengladbach, alte Verein von Günther Netzer, hat sie 5-1 oder 6-1 gewonnen. Ja, irgendwie hoch gewonnen, ist damit auch irgendwie raus aus der Verlosung nach unten.
Haben jetzt gerade einen guten Lauf.
So, dann müssen wir jetzt noch aufs nächste Wochenende gucken. Ein untypisches Wochenende. Eine Länderspielpause.
Ja, hat es noch nie gegeben. Ne? Aber es ist immer,
ist schon wieder
ich kann damit nichts anfangen. Ja, nee, wenn Länderspielpause ist und es ist kein, aber wir haben ja Amateurfußball glücklicherweise und BSV und Niederrhein-Pokal, aber ich kann damit nicht so viel anfangen, wenn Samstag und Freitagabend kein Bundesliga, Bundesliga ist.
Ich finde, man kann das gar nicht so in Worte erklären. Irgendwie ist da so eine kleine Leere, finde ich. Also,
ja, da fehlt was. Meine Problem, Frau freut sich dann immer, aber
ja, aber insgesamt fehlt was. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass diese Länderspiele jetzt eher mehr Freundschaftsspiele sind, weil die deutsche Mannschaft ja schon ihre Ziele erreicht hat. Irgendwie fehlen auch so viele, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist in der Phase der Saison. Also irgendwie wird das so in die Richtung Testspiele wieder gehen. Das ist ich glaube, das kann man aber auch nicht verhindern. Also man kann jetzt nicht irgendwie sich hinstellen und sagen, jetzt die Euphorie der EM muss jetzt bei diesen Spielen.
Nee, das wäre nicht gerecht.
Ja, das ist einfach jetzt so Jahresend-Depression ein bisschen. Am besten gewinnt man noch die Spiele und macht das einigermaßen vernünftig. Und die auf dem Platz sind, die sollten sehen, dass sie reinkommen in die Geschichte.
Das wird auch Julian Nagelsmann natürlich definitiv
und den
versuchen.
Sagen,
ja, auf jeden Fall.
Lasst es nicht laufen, nicht hier in alte Dinge verfallen, dass man den Leuten 80 Euro abnimmt und dann Schuhe spazieren führt. Das sollten sie auch nicht machen. Aber wie gesagt, man kann es nicht hypen, wenn nichts zu hypen ist. Ja. Interessante Geschichte, U21 spielt natürlich auch. Und wir hatten in dem letzten Podcast, wir hatten ja hier in Wuppertal Spiel der U20.
Ja.
Und uns alten Strategen sind zwei Spieler aufgefallen. Aljoscha Kemmlein und Tom Bischoff.
Spielen jetzt beide U21.
Sind beide hochgezogen worden, die U21, nach meiner Meinung auch zu Recht. Das sind wirklich Talente, die es auch für die U21 auf alle Fälle.
Da kommt ein bisschen was nach.
Und irgendwo, wenn sie sich gut entwickeln, weil natürlich ist schwierige Phase für die Jungs, spielen Europapokal, Bischof und dann halt volle Kanne in der Bundesliga, in der Mannschaft, die nicht so tickt, TSG Hoffenheim. Union ist auch nicht alles Gold, was im Moment da so über den Platz läuft. Da hat's die kommen aus der Champions League, haben auch eine schwierige Neuaufbau. Ja.
Ach, Union Berlin. Ich dachte, Union. Du wolltest irgendwie nochmal einen mitgeben, dachte ich jetzt.
Ja, also das trifft ja auch auf uns zu. Also,
so ja, deswegen war ich jetzt kurz.
Aber
kurz
wir irritiert. Freuen uns wirklich natürlich vor allem auf das Spiel RWO, WSV.
Mit, ganz wichtig, das müssen wir kurz aufklären. Mit Kadi Atmaka. Der hat zwar gestern, ganz wichtig zu erwähnen, der hat zwar gestern Gelb-Rot bekommen in der Meisterschaft, ist dafür aber nicht im Pokal gesperrt. Bei Christian Wozniak war es andersrum. Der war hat ja die rote Karte im Pokal gesehen, hat die Sperre aber in der Meisterschaft gesehen. Deswegen, Kadi Atmaka darf jetzt am Sonntag gegen Oberhausen, dürfte er spielen, gegen Lotte nicht. Und vielleicht das noch zu erwähnen, Kadi Atmaka hat gestern 37 Minuten auf dem Platz gestanden. Das ist schon mal eine Verdreifachung von den 14 Minuten gegen Oerdingen. Aber tut mir für den Jungen irgendwie auch unglaublich leid, weil der holt gestern da super den Elfmeter raus, kriegt aber auch irgendwie eine total überflüssige gelbe Karte, über die sich Tirella auch fürchterlich geärgert hat.
Die gelbe Karte ist entstanden bei dem Gegentor, weil er, glaube ich, außen...
Er ist ganz klar gefoult worden. Ich habe das nochmal auf Video gesehen. Er hat es mir auch nochmal im Video gezeigt. Es ist ein glasklares Foul. Ich glaube, er hat sich fürchterlich über den Schiedsrichterassistenten
aufgeregt. Der steht einen Meter daneben.
Ach, wenn überhaupt. 30 Zentimeter. Ja, und das ist ein glasklares Foul.
Daraus ist dann der Seitenwechsel entstanden und dadurch die Flanke, die an die Latte. Und so kam eins zum anderen und der Herr Admarker hat sich furchtbar aufgeregt, hat dafür die gelbe Karte gesehen und dann 5 Minuten später, glaube ich, oder 10 Minuten später, dann halt ein taktisches Foul gemacht.
Ja, taktisches Foul, er kreuzt den, der Gegenspieler macht es natürlich clever, muss man auch sagen. Das ist dann auch gelb-rot in der Summe berechtigt. So eine gelbe Karte wegen Meckern sollte nicht passieren, aber das sind Emotionen, das kann auch passieren. Das Problem bei dem Jungen ist halt einfach nur, dass er jetzt, seitdem er beim WSV ist, öfter mal irgendwie so ein bisschen seltsame Aktionen hatte. Aber trotzdem finde ich, dass der sehr gute Qualitäten hat, dass, wie du sagst, Marc, bei dem
Elfmeter,
den er rausholt, im Tempo geht er drauf. Er muss ein bisschen an sich arbeiten, sage ich mal, was so sein Temperament angeht. Aber die fußballerischen Voraussetzungen hat der Junge, um dem WSV helfen zu können, finde ich.
Das ist ein Spieler, der fußballerisch dem WSV weiterhelfen kann.
Und beim 17. Mal hingucken sah das gar nicht so nach einer Schwalbe aus, sondern tatsächlich nach einem dicken Kontakt, weil er so vehement da reingelaufen ist.
Ja, das ist ein Foul gewesen.
Ich kann dir sagen, warum das im ersten Moment nach einer Schwalbe aussieht. Ich stand unten natürlich am Spielfeld dran und ungefähr auf der Höhe. Der kommt da mit einem Tempo wie ein ICE, durch den Hauptbahnhof.
Das sah nach einem Elfmeter aus, weil wir alle wussten, der rennt da rein wie ein Blöder und alle sagen, komm, hol den Elfmeter raus. Also du weißt ja als Fußballer, das sind ja die Situationen, wo du in eine dicht gestaffelte Abwehr reinrennst und die können sich nicht alle in Luft auflösen. Und alle hatten schon die Erwartung, das könnte einen Elfmeter geben und da gab es den.
Der macht super, finde ich. Mutig, geht drauf im Tempo, riskiert da was.
Er ist ein Spieler, der etwas Besonderes in seinem Spiel hat und was der Mannschaft auch etwas Besonderes geben kann. Er muss natürlich gucken, dass er seine Probleme, die halt auch da sind und die ihn mit dazu gebracht haben, dass er jetzt zuletzt nicht mehr so viel gespielt hat oder zuletzt nicht so viel gespielt hat, die muss er in den Griff bekommen. Aber dann kann Kadi Admarker ein Faktor werden.
Und den Faktor, den hätten wir gerne am Sonntag. Ich sage jetzt mal zum Abschluss, natürlich muss erstmal die Stabilität, die Konstanz im Spiel des WSV, und die haben wir jetzt gefordert. Das heißt, man muss erstmal defensiv eine gute Leistung bieten, um da bestehen zu können. Um da mitspielen zu können, kann natürlich nicht wieder so ein Auf und Ab geben, wie es in der Saison schon öfter gegeben hat.
Ja, oder wie es auch gegen Oberhausen im Ligaspiel leider gegeben
hat. Ja, das war ja.
Aber das war eine andere Phase und ein anderer WSV.
0-5. Ja, also.
Das so, werden wir Sonntag definitiv nicht erleben.
Die Mannschaft hat die Chance, da was gut zu machen. Die muss auch da was gut machen. Dann, das kann nicht der Maßstab sein. Und ja, dann sind wir mal ganz gespannt, ob RWE es schafft gegen
Sonnsbeck auswärts, Samstag.
Das wäre natürlich ganz fatal, wenn der WSV gewinnen würde und Sonnsbeck gewinnen würde. Gut, dann hätte man eine Chance aufs Endspiel, wäre auch nicht schlecht.
Man hat auch eine Chance aufs Endspiel, wenn man gegen Essen zu Hause spielt.
So, genau. Jetzt, das ist jetzt absolut das positive, optimistische Schlusswort an dunklen, regen, verregneten Tagen. Heute ist 11.11. Wir waren überhaupt nicht närrisch, oder närrisch sind wir halt, was Fußball angeht. Und dann sind wir in der 5. Jahreszeit angekommen. Aber für uns ist eigentlich die 5. Jahreszeit die Zeit zwischen den Länderspielpausen. Okay, macht's gut. Bis Montag mit frischen Informationen vom Niederrhein-Pokal. Schön. Und von allen anderen, die noch Fußball spielen. Der ganze Amateurfußball darf auch spielen. Tschüss.
Tschö. Bis dann.
Dies ist ein Podcast der WZ.